Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Es gibt ein neues Buch, bei dem denkt man beim Lesen manchmal, das ist ja wie für diese Quarantänezeiten geschrieben. Es geht um Zen-Buddhismus in dem Buch und da gibt es zum Beispiel diese Empfehlungen: geringe Ansprüche haben, wissen, dass es genügt, die Stille genießen. Abt Muho hat dieses Buch geschrieben und mit dem sind wir jetzt in Osaka in Japan verbunden. Guten Tag, Abt Muho.
Guten Tag, danke schön für das Gespräch.
Ich muss jetzt erstmal erklären, warum spricht ein japanischer Abt, also der Leiter eines Klosters, warum spricht der so gut Deutsch? Und das liegt daran, Abt Muho wurde vor gut 50 Jahren in Berlin geboren, hieß damals Olaf Nölke. Als junger Mann ist er nach Japan gegangen, dort Zen-Mönch geworden und dann als immer noch recht junger Mann Abt eines Zen-Klosters. Abt Muho, Sie haben jetzt die letzten 30 Jahre zum größten Teil in Japan verbracht. Wie erleben Sie das Land jetzt eigentlich in diesen Corona-Zeiten? Wie kommt das Land zurecht, so aus Ihrer Sicht, mit dieser Herausforderung?
Also ich glaube, es hat sich etwas früher als in Europa der Virus auch in Japan ausgebreitet. Deshalb wurden die Schulen auch relativ früh zugemacht. Also schon Ende Januar wurden alle Schulen geschlossen. Und seitdem steigt die Anzahl der Infizierten sehr viel schwächer als in Deutschland. Und im Moment ist noch davon die Rede, dass nächsten Monat wieder die Schule anfangen soll. Wobei wir natürlich hier in Japan uns nicht ganz sicher sind, liegt das daran, dass die nicht genug testen und es nur daran liegt, dass wenig Infizierte gefunden werden? Oder liegt es daran, dass die Japaner vielleicht hygienebewusster sind? Von Natur aus, zum Beispiel immer, wenn sie nach Hause kommen, sich erstmal die Hände waschen, gurgeln, sich nicht die Hand geben, sich nicht umarmen, sich kein Küsschen geben. Auch in der Familie ist das sehr unüblich, dass man zum Beispiel ein Gute-Nacht-Küsschen gibt. Die Japaner schon vor dem Coronavirus tendieren dazu, sich im Winter oft eine Maske aufzusetzen, wenn sie zum Beispiel erkältet sind oder viele sind allergisch gegen die Zedernpollen. Das heißt, die meisten japanischen Haushalte haben einen gewissen Vorrat an Gesichtsmasken und die werden auch getragen.
Ihr Buch, das jetzt erschienen ist hier bei uns, das heißt, der Mond leuchtet in jeder Pfütze, Sazen oder der Weg zum Glück. Und dieses Buch, muss man wissen, das geht zurück auf ein Buch, das Sie 2007 veröffentlicht haben. Das ist jetzt eine veränderte Neuausgabe. Warum haben Sie denn jetzt dieses Buch in einer neuen Ausgabe herausbringen wollen? Also mal abgesehen davon, dass Ihnen der Berlin Verlag das offenbar vorgeschlagen hat.
Der Berlin Verlag, der schon zwei frühe von meinen Büchern herausgegeben hat, der sagte, ja, dann lass uns doch auch noch mal das dritte Buch herausgeben. Das hat mich gefreut. Zum einen, weil es da auch meiner Meinung nach noch viel zu verbessern gab, neu zu schreiben. Und zum anderen, weil es um das Thema Glück geht, was ja eigentlich immer aktuell ist. Um die Frage, worum geht's mir überhaupt in meinem Leben und was bedeutet es, glücklich zu sein? Das ist ja eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit fast.
Sie haben jetzt schon mehrere Bücher geschrieben, in denen Sie Ihren Weg zum Zen-Buddhismus geschildert haben, zum Klostervorsteher geschildert haben. So wie Sie das jetzt in diesem Buch erzählen, oh, ich habe immer gedacht, wie hart ist das denn, wie anstrengend, wie brutal zum Teil. Wie hält man das nur durch? Und vielleicht können wir uns kurz eine vergleichsweise noch harmlose Episode angucken, die aber sehr aussagekräftig ist, wie Sie zum ersten Mal in ein Zen-Kloster gekommen sind und da zum Küchendienst eingeteilt wurden. Können Sie uns mal knapp erzählen, wie das gelaufen ist?
Also ich bin Mitte 20 dann im Kloster zum Mönch ordiniert worden. Und wenn man dann sich wirklich verpflichtet, für längere Jahre ins Kloster einzutreten, dann muss man erst mal lernen zu kochen. Und für 2-3 Monate ist man Assistent für den Koch. Und im dritten Monat steht man dann plötzlich alleine in der Küche und muss morgens Reis und Suppe und 2 Nebengerichte produzieren auf dem Holzofen. Da muss man erstmal lernen, wie man den zum Brennen bringt morgens. Und mittags gibt es in der Regel Nudeln mit Tempura, das ist frittiertes Gemüse. Die Udon-Nudeln, die gibt es, glaube ich, inzwischen auch in Deutschland. Aber vor 30 Jahren, ich hatte noch nie was von Udon gehört. Ich dachte, ich mache die mal al dente, so wie Spaghetti. Und das schmeckte den Japanern hinterher nicht. Du hast die zu hart gekocht. Die müssen weicher sein. Und am nächsten Tag dachte ich mir, okay, ich mache die jetzt mal richtig weich und habe die eine halbe Stunde gekocht, da hatten sie sich zu Brei aufgelöst. Und das schmeckte den Japanern dann wieder nicht. Und ich wurde eigentlich jeden Tag dann angemotzt für das, was ich produziert habe in der Küche. Und irgendwann reichte es mir und ich sagte, ich bin doch nicht nach Japan gekommen, um zu lernen, wie man kocht. Und als der Abt, mein Lehrer, das hörte, da sagte er, es geht nicht um dich. Und das hat mich natürlich ein bisschen schockiert, denn das allererste, was mir der Abt gesagt hatte, als ich noch 22 war, ist, du erschaffst Antaishi.
So heißt das Kloster Antaishi.
Das Kloster hat den Namen Antaishi. Ne? Also du erschaffst das Kloster.
Das ist ja eins dieser großen Paradoxa des Zen-Buddhismus, über die Sie auch schreiben, ja, was Sie gerade erzählen. Also einerseits, als Sie da in der Küche nicht so hundertprozentig funktionieren und sich beschweren, kriegen Sie gesagt, auf dich kommt es hier überhaupt nicht an. Auf der anderen Seite, du erschaffst dieses Kloster. Also die Grundregel, es geht im Zen-Buddhismus eigentlich um dich selbst, was ja klingt wie die ideale Religion für unser super individualistisches Zeitalter. Wie kommt denn dieses Paradox, es geht um dich, aber es geht überhaupt nicht um dich? Wie soll man das verstehen?
Das hat mich selber einige Jahre gekostet, das aufzulösen. Aber einfach gesagt, die Welt, die mir in diesem Moment begegnet, ist meine Welt. Und es liegt nur an mir und an mir alleine, was ich aus dieser Welt mache. Andererseits geht es in dieser Welt nicht um mein Ego, um meine persönlichen Präferenzen. Das heißt, um die Welt wirklich zu erschaffen, muss ich mich selbst loslassen. Und das ist so ein bisschen in der Praxis ein Balanceakt zwischen Eigeninitiative übernehmen, aber gleichzeitig von sich selbst loslassen und die Dinge auch so akzeptieren können, wie sie erstmal sind. Und erst dann anzufangen, ja, was kann ich vielleicht noch draus machen? Aber dann immer als Teil einer Gemeinschaft. Man lebt ja nicht dieses Leben alleine. Auch im Kloster ist man nicht ganz auf sich alleine gestellt, sondern man lebt als Teil der Gemeinschaft. Ich muss das Team tragen, aber ich darf nicht vergessen, es ist ein Team.
Sie erzählen in diesem Buch auch von, und so sagen Sie es selbst, auch von traumatischen Erfahrungen, die Sie gemacht haben auf Ihrem Weg. Das waren Erfahrungen in einem Zen-Kloster in Kyoto. Und ich muss sagen, ich war echt fassungslos, als ich gelesen habe, wie dort neue Zen-Schüler behandelt wurden. Sie erzählen, dass Sie selbst, als Sie da neu waren, dass Sie vom Fußboden essen mussten, dass Sie Reste der anderen Mönche aufessen mussten, dass Sie geschlagen wurden, also buchstäblich der Prügelknabe waren für die anderen. Und ja, man liest das und fragt sich, warum geht das so menschenverachtend zu in einem Zen-Kloster?
Dieses Kapitel, oder sind in der neuen Version jetzt zwei Kapitel draus geworden, waren eigentlich die schwierigsten für mich, das zu schreiben und das nochmal aufzuarbeiten. Letztlich hat mir auch dieses eine Jahr sehr weitergeholfen. Ich wäre wahrscheinlich nicht auf diesem Weg geblieben, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Es hat mir geholfen, tatsächlich von mir selbst loszulassen. Andererseits wollte ich diese Kapitel aber nicht so schreiben, dass ich das beschönige. Und wie kann ich das hoffentlich rüberbringen, dass es mir zum einen sehr geholfen hat, aber dass ich das andererseits anderen nicht wünsche. Und dass ich das auch in dem Kloster, wo ich jetzt der Abt bin, Antaishi, so nicht durchziehen möchte. Und ich glaube auch gar nicht, dass das heutzutage noch geht, Gott sei Dank.
Aber ist das denn eine Methode, um sozusagen den neuen Novizen in diesem Kloster das Ego ja buchstäblich rauszuprügeln und auszutreiben und ihnen eben diese Einsicht zu vermitteln, von der Sie schon gesprochen haben, auf dich kommt es hier nicht an in diesem Betrieb?
Es ist zumindest so gedacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einigen klappt. Ich habe das Gefühl, dass es mir geholfen hat, aber es kann einen Menschen auch zerbrechen. Und darauf würde ich persönlich es nicht ankommen lassen. Es ist schon so gedacht, dass die Leute sozusagen, die am Abgrund stehen, einen kleinen Schubs bekommen und sobald sie dann diesen Schritt machen nach vorn, merken, es gibt nichts, wo ich falle. Ich falle, aber es gibt keinen Erdboden, auf den ich aufpralle. Man fühlt sich dann in dem Moment, wo man diesen Schritt macht, in den Abgrund getragen. Aber dazu muss man den Schritt machen und das kann man oft aus eigener Initiative nicht. Deshalb die Idee dieser unmenschlichen Behandlung ist, jemandem einen kleinen Schubs zu geben.
Ich würde Sie gerne zum Schluss noch fragen nach einer der Empfehlungen in Ihrem Buch, mit der ich am meisten anfangen konnte, auch obwohl das wieder eine paradoxe Empfehlung eigentlich ist, denn Sie schreiben an einer Stelle oder empfehlen, man sollte leben, als wenn man längst tot wäre. Und der Zen-Meister Sawaki Kodo hat das nochmal bildlicher formuliert. Er hat gesagt, Sazen, also diese Zen-Methode, die Sie auch praktizieren, Sazen bedeutet, in den eigenen Sarg zu steigen. Können Sie uns erklären, was das bedeutet in Ihrer Welt?
Also, als ich jung war, habe ich mich oft gefragt, welchen Sinn hat das Ganze? Und wenn mein Leben so noch für 60, 70 Jahre weitergeht, was für eine endlose Langeweile. Und irgendwann merkte ich, es ist ja ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Es ist ja ein Wunder, dass ich diesen einen Tag noch habe. Und um diese Erfahrung zu machen, das ist so ein bisschen wie ein innerer Tod. Bis dahin glaubt man, es ist doch ganz normal, es ist doch selbstverständlich, dass ich jetzt lebe, aber was kommt noch? Irgendwann im Leben hat man vielleicht diese Erkenntnis, nein, es ist nicht selbstverständlich, dass ich heute im April 2020 nochmal die Bäume blühen sehe, dass ich nochmal erleben darf, wie die Vögel zurückkommen. Wenn man einmal innerlich gestorben ist, dann merkt man, dass es eigentlich ein Wunder ist. Ein Wunder ist, noch einmal einen Tag zu leben zu haben. Und das ist mit einem Wort, was ich Glück auch nennen würde.
Dann wünsche ich Ihnen einen sehr schönen Frühling in Japan. Hoffentlich trotz aller Einschränkungen. Es ist ja zu befürchten, dass die jetzt auch auf Sie zukommen dort in Japan.
Das ist tatsächlich zu befürchten, ja.
Abmuhu, sein Buch heißt Der Mond leuchtet in jeder Pfütze, Sazen oder Der Weg zum Glück. Im Berlin Verlag ist das Buch erschienen mit 240 Seiten, 18 Euro ist der Preis. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.